Ja, das Lied hat sehr gut gepasst zu unserer Predigt heute. Sag ja zu Gottes Wegen, denn Gottes Wege sind immer gut, auch dann, wenn wir sie vielleicht manchmal nicht verstehen. Kam auch im Zeugnisteil schon raus. Ich möchte heute gern, bevor wir mit unserem eigentlichen Bibeltext aus dem Römerbrief starten, gerne einen anderen Text lesen. Und zwar aus Matthäus 20, die Verse 1 bis 15. Sozusagen als Einleitung für unseren Bibeltext, den wir dann aus dem Römerbrief lesen. Matthäus 20, die Verse 1 bis 15. Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tageslohn, da sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere müßig auf dem Markt stehen und sprach zu ihnen: Geht auch ihr hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Um die elfte Stunde aber ging er auch aus und fand andere und sprach zu ihnen: Was steht den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand eingestellt. Er sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg. Als nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei dem Letzten bis zu den Ersten. Da kamen die um die elfte Stunde eingestellt waren und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen, und auch sie empfingen ein jeder seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu ihnen: Mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist, und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du scheel drein, weil ich so gütig bin? Hier wird in diesem Bild ja Gottes Güte und gleichzeitig seine Souveränität beschrieben. Ich denke, es ist wichtig, dass wir das vor Augen behalten, auch wenn wir heute unseren Text lesen und uns über das Gedanken machen, was heute in Römer steht, dass Gott eben gütig und souverän ist oder souverän und gleichzeitig gütig. Er ist unabhängig von unserem Handeln, kann tun, was er möchte, aber er bleibt dabei gütig. Wir lesen unseren Text aus Römer 9. Und zwar da die Verse 14 bis 29. Römerbrief Kapitel 9, die Verse 14 bis 29. Und die Frage, die am Anfang steht, könnte man auch natürlich ja hinter dieses Gleichnis stellen, das wir gerade gelesen haben. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist denn Gott ungerecht? Das sei ferne. Denn er spricht zu Mose: Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao: Eben dazu habe ich dich erweckt, damit ich an dir meine Macht erweise und damit mein Name auf der ganzen Erde verkündigt werde. So erbarmt er sich nun, wessen er will, und verstockt, wen er will. Nun sagst du zu mir: Warum beschuldigt er uns dann noch? Wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch ein Werk zu seinem Meister: Warum machst du mich so? Hat nicht ein Töpfer Macht über den Ton, aus demselben Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollem und ein anderes zu nicht ehrenvollem Gebrauch zu machen? Da Gott seinen Zorn erzeigen und seine Macht kundtun wollte, hat er mit großer Geduld ertragen die Gefäße des Zorns, die zum Verderben bestimmt waren, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit kundtue an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er zuvor bereitet hatte zur Herrlichkeit. Dazu hat er uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Wie er denn durch Hosea spricht: Ich will das mein Volk nennen, das nicht mein Volk war, und meine Geliebte, die nicht meine Geliebte war. Und es soll geschehen, anstatt dass zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, sollen sie Kinder des lebendigen Gottes genannt werden. Jesaja aber ruft aus über Israel, wenn die Zahl der Israeliten wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur ein Rest gerettet werden. Denn der Herr wird sein Wort, indem er vollendet und scheidet, ausrichten auf Erden. Und wie Jesaja vorausgesagt hat, wenn uns nicht der Herr Zebaoth Nachkommen übrig gelassen hätte, so wären wir wie Sodom geworden und wie Gomorra. Ich möchte noch einmal beten. Ihr dürft dazu gern sitzen bleiben. Herr Jesus, danke für dein Wort und danke, dass wir dein Wort vertrauen können. Wir haben es erlebt, dass dein Wort vertrauenswürdig ist in unserem eigenen Leben. Wir sehen es, ja, es zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel, dass du vertrauenswürdig bist und das zuhältst, zu dem stehst, was du versprichst, dass du das hältst, was du versprichst. Danke dafür. Bitte hilf auch, wenn wir jetzt dein Wort genauer betrachten möchten, damit wir es verstehen und anwenden können, hilf du mir, dass ich das Richtige sage. Amen. Ja, es geht, wie ihr schon gemerkt habt, auch um Erwählung heute wieder in unserem Bibeltext. Und ich habe ja schon letzten Sonntag gesagt, dass es diesmal etwas mehr drum gehen wird. Ich habe für diese Predigt auch eine Ausarbeitung von meinem guten Lehrer Peter Engler gelesen. Und aus der werde ich immer wieder zitieren. Manchmal werde ich das deutlich machen, manchmal auch nicht. Ich habe die Predigt einfach mal genannt, Gottes Freiheit. Und der Heilige Geist, der lässt gleich im Vers 14, lässt der Paulus diese Frage aufschreiben, die sich uns vielleicht auch aufdrängt, wenn wir so über Erwählung nachdenken. Ist Gott ungerecht? Nein. Beantwortet er gleich danach, der Paulus. Nein, Gott ist nicht ungerecht. Und das müssen wir uns merken, Gott ist nicht ungerecht. Das ist eine ganz glasklare Aussage, die kann jeder verstehen. Und diese glasklare Aussage, die wird nicht dadurch getrübt, dass wir manches vielleicht über Erwählung nicht hundertprozentig verstehen. Gott ist nicht ungerecht. Die Verse 15 und 16 aus unserem Text in Römer 9, die machen uns deutlich, dass es nicht am Wollen oder an der Anstrengung des Menschen liegt, dass jemand gerettet wird, sondern es liegt an Gottes Erbarmen. Und ähnliches sagt unser Herr Jesus in Johannes 6, Vers 65, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Also Gott hat die Freiheit zu entscheiden, ob er sich über einen Menschen erbarmt oder ob er ihn verstockt. Und zusätzlich hat Gott auch die Freiheit, uns nicht mitzuteilen, auf welcher Grundlage er diese Entscheidung trifft. Aber er ist nicht ungerecht. Er ist kein Tyrann, der willkürlich irgendwelche Entscheidungen trifft. Er ist auch kein blindes Schicksal oder ein Zufallsgenerator, sondern er ist der Gott, der die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott ist und bleibt gerecht. Das haben wir vorher schon gelesen, gleich im Vers 14. Es steht auch in Psalm 119, Vers 137, noch an vielen anderen Stellen. Aber im Psalm 119 heißt es, Herr, du bist gerecht und deine Urteile sind richtig. Auch dann, wenn wir sein Handeln nicht immer verstehen können, auch dann bleibt sein Urteil richtig. Aber wenn es doch so ist, dass Gott bestimmte Menschen, wie wir es gelesen haben, erwählt und andere eben nicht, entbindet uns das dann nicht als Menschen von jeder Verantwortlichkeit? Weil dann können wir ja nichts dafür. Dann sind wir halt entweder erwählt oder wir sind eben nicht erwählt. Nein, der Mensch, der bleibt verantwortlich für das, was er tut, er kann seine Verantwortung nicht irgendwie abschieben. Er allein trägt die Verantwortung für die Annahme oder für die Ablehnung des Heils oder für die Ablehnung des Evangeliums. Gott hat von seiner Seite aus alles zur Errettung für die Menschen beigesteuert. Alle Menschen, egal ob gut oder böse, die werden immer wieder zur Errettung eingeladen. Und davon lesen wir schon im Alten Testament, in Jesaja 45, Vers 22, da heißt es, wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, aller Welt enden, denn ich bin Gott und sonst keiner mehr. Im Römerbrief selbst schreibt Paulus später in Kapitel 10, die Verse 12 und 13, es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen, denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Und es zieht sich durch bis ins letzte Kapitel der Heiligen Schrift, Offenbarung 22, Vers 17, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Also an diesen Stellen, da wird uns klar, dass den Menschen die Verantwortung übertragen ist, ob sie es heil ablehnen oder annehmen. Wendet euch zu mir, wer den Namen des Herrn anrufen wird. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und das sind Stellen, die verstehen wir, die sind deutlich für uns. Da geht es um die menschliche Seite, wenn man so ausdrücken möchte, des Heils. Und die göttliche Seite des Heils, die übersteigt unseren Verstand teilweise. Und nach dem Vers 20 aus Römer 14, da müssen wir uns, glaube ich, auch einfach damit abfinden, dass wir das Werk sind und Gott der Meister ist. So wie ein Töpfer aus einem Klumpen Ton entweder eine schöne Blumenvase machen kann, die danach noch hübsch verziert wird, oder auch einen Nachttopf, so ist auch Gott völlig frei in seiner Entscheidung. Es steht Gott frei, Menschen zur Herrlichkeit zu bereiten. Und interessant ist, dass in unserem Text, Vers 22 am Ende, dort heißt es, Gefäße des Zorns, die zum Verderben bestimmt waren. Während es im Vers 23 von den Gefäßen der Barmherzigkeit heißt, die er zuvor bereitet hatte zur Herrlichkeit. Im Vers 23 wird also eindeutig klar, wir haben es hier mit einem aktiven Handeln Gottes zu tun, die er zuvor bereitet hatte zur Herrlichkeit, steht dort. Und im Vers 22, da bleibt es offen, wer die Gefäße des Zorns zum Verderben bestimmt hat. In der Übersetzung von Hermann Menge, da wird eine Übersetzungsvariante angeboten. Und die heißt, die Gefäße des Zorns, die zum Gericht reif waren. Und das legt den Gedanken nahe, dass Gott eben nicht Menschen für die Verdammnis und für die Hölle vorbestimmt, sondern dass die Menschen selbst auf dem Weg bleiben, der in die Verdammnis führt. Nämlich auf dem Weg des Ungehorsams, auf ihrem eigenen Weg. Und das war ja auch das, was wir am Anfang vom Römerbrief sehr deutlich uns angeschaut haben, was immer wieder betont wurde. Alle Menschen, egal ob Juden, Heiden, Moralisten, was auch immer, alle Menschen sind erlösungsbedürftige Sünder. Alle Menschen sind grundsätzlich von Gott getrennt. Also muss Gott niemand zu Verdammnis bestimmen, weil sowieso alle schon auf dem Weg in die Verdammnis sind. Aber in seiner freien Gnadenwahl, da greift er sich einzelne Menschen aus dieser Masse heraus und gibt ihnen das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wenn Gott sich jetzt aber Menschen aus dieser Masse herausgreift, wenn er der Handelnde ist, warum sollten wir als Gemeinde noch missionieren? Warum sollten wir noch evangelisieren? Warum sollten wir die Botschaft weitergeben? Wenn er doch der Handelnde ist, dann ist das doch eigentlich sinnlos, oder? Und hier zitiere ich jetzt mal Peter Engler. Gott erreicht seine Pläne auch ohne mich. Wer erwählt ist, wird errettet. Wer nicht erwählt ist, geht verloren. Wenn ich schon keinen Einfluss darauf habe, brauche ich auch nicht zu evangelisieren. So oder so ähnlich denkt vielleicht mancher. Weil wir wissen, dass Erwählung allein noch nicht errettet und weil wir wissen, dass Gott die Evangelisation als Mittel zur Errettung von Menschen angeordnet hat, ist es lediglich unsere Aufgabe, Gott Gehorsam zu leisten. Unabhängig davon, ob ich die Anordnung nachvollziehen oder in Einklang mit der Lehre von der Erwählung bringen kann. Gottes Plan mit der Menschheit umfasst neben dem Ziel, also das Ziel der Errettung, auch die Mittel, nämlich die Verkündigung. Ohne Mittel keine Zielerreichung. Gott hat das Recht, auch die Mittel zu bestimmen, wie er will. Und zu Gottes Mittel gehören nun auch mal die Christen, die das Evangelium verkünden sollen. Die Evangelisation ist also eine Methode, durch die Gottes Erwählung ihre Erfüllung findet. In Apostelgeschichte 13, Vers 48 heißt es, als die Heiden hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Aber es musste ihnen verkündigt werden. Und auch Paulus sah die Weitergabe des Evangeliums an die bereits Erwählten, aber noch nicht Erlösten, als erstrebenswert an. Weil in 2. Timotheus 2, Vers 10, dort heißt es, darum dulde ich alles, um der Auserwählten willen, damit auch sie die Seligkeit erlangen in Christus Jesus mit ewiger Herrlichkeit. Die Verantwortlichkeit des Menschen in Bezug auf das Heil, die wird in der Bibel immer wieder dann betont, wenn es um das Evangelium geht. Sie ist also eine wichtige Botschaft für die Menschen, die noch nicht glauben. Und die Auserwählung Gottes dagegen, die wird in der Bibel dann betont, wenn es um die Offenbarung von Gottes Geheimnissen oder von Gottes Weisheit geht. Sie ist also eine wichtige Botschaft für die Gläubigen. Ich denke, wir müssen nicht gleichzeitig beide Seiten betonen. Bei einer evangelistischen Predigt, da werde ich nicht über Auserwählung und Vorherbestimmung predigen, sondern dort werde ich die Verantwortung des Menschen betonen. Aber wenn ich jetzt eine Predigt halte, die nicht explizit evangelistisch sein soll, so wie heute Morgen zum Beispiel, dann kann man durchaus mal über Erwählung reden und dabei die Größe und Gerechtigkeit Gottes bestaunen. Und in dem Zusammenhang, Erwählung, Mission, Evangelisation, da finde ich Apostelgeschichte 9 sehr interessant. Vielleicht mögt ihr es mit mir aufschlagen, Apostelgeschichte 9. Die ganz bekannte Bekehrungsgeschichte von Paulus, der damals noch Saulus hieß. Also Saulus war auf dem Weg nach Damaskus, um dort Christen zu verfolgen, um sie gefangen zu nehmen. Und unterwegs hat er diese Begegnung mit Jesus. Da heißt es ab Vers 3, Apostelgeschichte 9, Vers 3, als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Und dann also in der Stadt ist, da kommt irgendwann der Hananias zu ihm. Das können wir nachlesen ab Vers 15. Ab Vers 17. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt. Jesus, der auf dem Weg hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er wurde wieder sehend, und er stand auf und ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Ist doch eigentlich sonderbar. Da geht dieser Saulus, geht auf Christenjagd nach Damaskus, dort erscheint ihm Jesus und er fällt vor ihm auf den Boden und er kennt seine Schuld offensichtlich. Er fällt vor Jesus auf den Boden und eigentlich hat Jesus ihn genau dort, wo er ihn haben möchte, auf dem Boden, auf den Knien vor ihm. Aber Jesus führt bei dieser Begegnung, diese Bekehrung nicht zum Ende, sondern er wartet noch 3 Tage und schickt dann einen anderen Christen zu Paulus, um ihn plötzlich zum Herrn zu führen. Und wenn wenn Gott diese Möglichkeit nutzt, dass er es so machen möchte, dann darf er das tun. Aber da sehen wir dieses Zusammenspiel. Gott hat sich einfach entschieden, uns als Christen zu gebrauchen, damit andere Menschen gerettet werden, damit sie erfahren, dass es einen Weg aus ihrer Schuld und aus ihrer Sünde gibt. Und manche, wenn man so über Erwählung nachdenkt, die fragen sich vielleicht, kann ich denn eigentlich wissen, bevor ich mich bekehrt habe, bevor ich wiedergeboren bin, dass ich auserwählt bin, dass ich vorherbestimmt bin? Ich denke, man muss es als Nichtgläubiger gar nicht wissen, ob man auserwählt oder vorherbestimmt ist. Sondern als Nichtgläubiger, da muss ich erkennen, dass ich ein rettungsbedürftiger Sünder bin. Das ist die Sache, die ich erkennen muss. Und wenn man das erkennt und umkehrt, dann weiß man auch, dass man zu den Auserwählten gehört. Mein Jugendleiter hat es mal so beschrieben, als ich noch jugendlich war, dass es wie ein Tor ist, an dem vorne drauf steht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Und wenn man dann wirklich kommt und an dieses Tor hingeht und Jesus seine Schuld bekennt und ihm ganz bewusst die Herrschaft übers Leben abgibt, dann geht man durch dieses Tor und kann sich umdrehen und sieht auf der Rückseite des Tores stehen, erwählt vor Grundlegung der Welt. Das ist ein schönes Bild, wenn man schon auf der richtigen Seite vom Tor steht. Als ich das damals gehört habe, war ich noch nicht bekehrt und ich stand vor dem Tor. Und mir hat dieses Bild Angst gemacht. Ich dachte, was ist los, wenn ich doch eigentlich kommen will, aber Gott mich gar nicht kommen lässt? Wenn mein Name gar nicht auf der Rückseite vom Tor draufsteht, was ist denn dann? Und falls hier heute jemand sitzt, dem es genauso geht, der sich selben Fragen stellt, dann möchte ich dir sagen, dass du dir diese Fragen überhaupt stellst, ist ein Zeichen dafür, dass Gott an deinem Leben am Wirken ist. Und wenn du ehrlich umkehrst und wenn du deine Sünden bekennst und wenn du die Herrschaft über dein Leben an Jesus abgibst, dann kannst du durch dieses Tor durchgehen. Und dann gilt diese Verheißung dir, denn es gilt dir, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. In Johannes 6, Vers 37, da sagt unser Herr Jesus, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. So, wenn du merkst, da ist was und ich möchte gern durch dieses Tor durch, dann komm zu Jesus. Gott ist kein Tyrann, habe ich vorher schon gesagt. Er ist kein Tyrann, der Menschen, die zu ihm kommen möchten, sozusagen die Tür des Heils vor der Nase zuhaut und sagt, nein, dich will ich nicht haben. Alle anderen schon, aber dich nicht. Sondern er will, dass Menschen gerettet werden. Und wenn du noch kein Kind Gottes bist, aber es gerne werden möchtest, dann komm zu Jesus. Und trotz allem, trotz aller Versuche, das zu erklären, bleibt diese Lehre der Auserwählung etwas, was unser Verstand letztlich irgendwie übersteigt. Wir können bei diesem Thema, haben wir jetzt gesehen, weder den Willen des Menschen noch das Handeln Gottes genau bestimmen oder ausklammern. Wir können es nicht voneinander lösen. Wir können nicht sagen, bis hierhin ist es Gottes Vorherbestimmung, ab da ist es der Wille des Menschen oder andersrum. Man kann es nicht voneinander trennen, aber man kann es irgendwie menschlich gesehen auch schlecht miteinander vereinbaren. Und darum müssen wir einfach beide Wahrheiten, die Verantwortung des Menschen und die freie Gnade Gottes, mit der er sich Menschen rausgreift, müssen wir in ihrer vollen Größe, in ihrer vollen Gewichtigkeit anerkennen und sie auch lehren. Und mir hat ein Satz aus einem Bibelkommentar von Willie MacDonald, hat mir sehr geholfen, dort steht, Gottes Souveränität zeigt sich nie darin, Menschen zu verurteilen, die erlöst werden sollten, sondern führt vielmehr zu der Erlösung von Menschen, die eigentlich hätten verloren gehen sollen. Ich lese es nochmal, Gottes Souveränität zeigt sich nie darin, Menschen zu verurteilen, die erlöst werden sollten, sondern führt vielmehr zu der Erlösung von Menschen, die eigentlich hätten verloren gehen sollen. Keiner von uns hier, die wir Kinder Gottes sind, und auch kein anderer Christ, der jemals gelebt hat oder auch schon in der Herrlichkeit ist, der kann sagen, er hat ein Recht darauf gehabt, erlöst zu werden. Wir haben kein Recht, erlöst zu werden. Es ist immer reine Gnade Gottes, wenn ein Mensch erlöst wird und umkehren darf. Jeder Mensch hätte den ewigen Tod verdient. Aber Gott rettet Menschen aus diesem Verlorensein. In Vers 26 von Römer 9 heißt es, und es soll geschehen, anstatt dass zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, sollen sie Kinder des lebendigen Gottes genannt werden. Und Gott hat in seiner wunderbaren Allmacht einen Rettungsplan entwickelt. Christus ist für die Menschheit gestorben, als wir noch seine Feinde waren. Und jeder, der an Christus glaubt, der ihm als Retter wirklich vertraut, der wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wir haben am Anfang das Gleichnis aus Matthäus 15 gelesen. Auf den ersten Blick, da scheint der Weingärtner dort ungerecht zu handeln. Ist er aber nicht. Er ist gerecht, er hält sich an seine Abmachung und noch dazu ist er gütig. Und genauso ist beim Thema der Erwählung auch. Gott ist und bleibt gerecht und gütig. Amen.